Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka. Schön, dass Sie dabei sind. Aber mal ehrlich, wären Sie gerade womöglich doch ein klein wenig lieber vielleicht in Paris an einem lauen Frühlingstag, würden an den Ufern der Seine entlang schlendern und dabei in den Buchauslagen der Bouquinist stöbern? Klar, solch ein Spaziergang ist gerade nicht nur wetterbedingt schwierig, es gibt aber auch Probleme für die legendären Buchhändler am Seineufer, die ja nichts weniger als eine Pariser Institution sind. Seit 2019 stehen sie sogar auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Was das für Probleme sind, die die Bouquinist aktuell umtreiben und wie man diese lösen will, darüber spreche ich im heutigen Büchermarkt mit meiner Kollegin Christiane Kess in Paris. Zuvor schauen wir auf zwei Romane, die beide die psychische Verfasstheit, die seelischen Versehrtheiten und Extreme, aber auch das Aufbegehren ihrer jungen Protagonistinnen erzählen und das ja auf recht drastische Weise. Und das Körperliche, das spielt dabei auch eine nicht unwesentliche Rolle, das sei an dieser Stelle schon einmal gesagt. Von der finnischen Autorin Laura Lindstedt stammt einer der beiden Romane, Meine Freundin Natalia ist der Titel. Zunächst einmal aber schauen wir auf einen Roman aus Norwegen. Null heißt das Debüt von Gine Cornelia Pedersen. Bereits 2013 hat Pedersen für diesen Roman den norwegischen Debütpreis bekommen. Erst jetzt kann man ihn in deutscher Übersetzung lesen. Dieser Roman, der führt hinein in den Kopf einer Heranwachsenden. Die hört Stimmen und die Menschen, die sie eigentlich liebt, die verletzt sie. Jörg Plath hat diesen Kampf gegen Psychosen und für das eigene Leben gelesen.
Ein Staccato von kurzen Sätzen. Keiner hat einen Punkt. Es geht ja gleich weiter. Mit dem nächsten kurzen Satz. Jeder kommt mit Volldampf und Absolutheitsanspruch daher und fast immer spricht die Erzählerin über sich selbst.
Ich bin 10 Jahre alt. Ich absorbiere alles. Ich habe keine Filter.
Diese Durchlässigkeit ist natürlich ein Problem für das junge Mädchen und zugleich das geschickt gehandhabte erzählerische Verfahren Gine Cornelia Pedersens in ihrem Debütroman Null. Die Norwegerin zielt auf intime Nähe und den direkten Einblick in das Erleben einer Heranwachsenden, die mit 16 Jahren bei der geschiedenen Mutter auszieht, das Gymnasium besucht, Freunde hat und sie wegstößt, sie verliert und sich auch.
Ich will keine Hilfe. Ich bin gern am Boden. Ich ertrinke in meinem Egoismus. Das ist wundervoll.
Die junge Frau wird ausgegrenzt, zieht nach Oslo, wird wieder ausgegrenzt und zieht zurück. Sie wird aggressiv gegen andere und gegen sich und schließlich in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.
Es ist Sommer in der Klapse. Ich rauche 2 Schachteln pro Tag und trinke pro Stunde eine Kanne Kaffee. Die Patienten sitzen im Garten, jeder mit seiner Tasse und seiner Packung Kippen. Ich schwitze und zittere. Wir reden über Elektroschocks und Zwangsisolierung.
Nicht einmal 30 locker bedruckte Seiten benötigt Gine Cornelia Pedersen für den Sturz in den psychotischen Wahnsinn. Pedersen ist Schauspielerin und ihr Debütroman, 2013 mit einem norwegischen Debütantenpreis ausgezeichnet, gleicht einem Theatermonolog. Ihre junge Erzählerin hört Stimmen im Kopf und kann sich nicht wehren. Sie möchte etwas sagen, doch ihr Mund bleibt verschlossen. Sie liebt und will den Geliebten gewaltsam von sich stoßen.
Ich bin wie erstarrt. Ich spüre den Drang, ihm ins Gesicht zu schlagen, ihn mit dem Kopf gegen die Tür zu stoßen, ihm zu sagen, dass ich ihn hasse und dass er sich verfickt nochmal verpissen soll, bevor ich ihn umbringe. Gleichzeitig will ich ihn trösten, ihn umarmen, ihm sagen, dass er großartig ist und cool und dass ich ihn mehr liebe als alles andere auf dieser Welt. Ich will auf ihn aufpassen, ihm übers Haar streichen und sagen, dass ich alles tun werde, damit wir zusammen sein können. Ich bin zu nichts davon in der Lage.
Die junge Frau setzt die Medikamente ab, die ihre Gefühle und Gedanken auf Null herunterdimmen, und verlässt die psychiatrische Klinik. Brücken zu anderen Menschen, die es sonst nicht zu geben scheint, bauen allein Sex und Drogen. Sie schenken ihr einen Rausch, indem sie der Auflösung durch den Widerstreit in ihr für Momente entkommt. Die Stimmen schweigen. Gerade als die rüde Erzählweise einer Geschundenen in sich Eingesperrten zu langweilen droht, weil nur die fortwährende Steigerung der Drastik sie beglaubigt, weil es keine zweite Ebene, keine Relativierung, keine Reflexion in diesem Ich-Gefängnis gibt, hebt das Buch ab. Die junge Frau reist nach Peru, um dem Tod zu begegnen und hoffentlich dem engelartigen, schützenden Wesen, das ihr Freund auf einer ähnlichen Reise kennenlernte. Sex und Drogen sorgen auch in Peru für Kontakt zu anderen Menschen, doch alles läuft aus dem Ruder und Pedersen zieht erzählerisch die Zügel an. Die Sätze werden noch knapper, die Auslassungen größer. Der Rausch ist zunächst, wie er hofft, Zuflucht und Brücke. Dann wird er selbstzerstörerisch.
Schwedische Jungs treffen, schwedische Jungs lachen. Ich lustig, viele Male Kokain, Sex im Hotel, alle zusammen. Ferien, Kokain in Muschi schmieren, Party, einer nach dem anderen. In Spiegel schauen, nicht wissen wer. Spiegel zerschlagen, hi, ha, nichts hört auf. Blut von Hand, Blut lecken, Blut auf Jungs schmieren. Witzig, lachen, Kokain, nochmal in Muschi, bisschen weh, trocken, hart. Kotzen, festgebunden, Kokain in Mund und Nase, Kokain auf Schwanz, Schwanz in Muschi und Mund, Schwanz in Arsch. Nicht gut, bluten, schlottern, viel Kokain, Kokain, schwarz.
Es kommt noch heftiger. Und natürlich bleibt unklar, ob die Erlebnisse, auch die folgende Begegnung mit dem Tod, Realität oder Halluzination sind. Doch erstaunt stellt die junge Frau fest, dass der Wahnsinn in ihr logisch wird. Sie kann die Stimmen unterscheiden als das Innere und das Wütende. Der Monolog aus der begrenzten Erzählperspektive, deren Möglichkeiten Gine Cornelia Pedersen geschickt ausreizt durch Aussparungen und eine sehr gegenwärtige Drastik, kommt an sein Ende. Null ist kein Bildungsroman, vielleicht jedoch so etwas wie ein Selbstbildungsroman. Nicht nur, aber vor allem für heranwachsende Leser. Pedersen erzählt nämlich vom ältesten Sujet des Romans, dem Entstehen eines Ich. Bei ihr entsteht es vor allem aus sich selbst. Wenn es aber ein Ich gibt, gibt es auch ein Du und ein Ihr. Das Ich spricht dann nicht mehr nur zu sich, es spricht auch zu anderen. Am Ende betritt die junge Frau als Schauspielerin die Bühne und ist bereit, viele Stimmen zu sprechen.
Jörg Plath war das über den Roman Null von Gine Cornelia Pedersen. Andreas Donath hat das Buch aus dem Norwegischen übersetzt. Erschienen ist es im Wiener Luftschacht Verlag, 186 Seiten, 20 Euro. Gegen Ende von Null, da scheint diese junge Frau ja in der Schauspielerei, also in der Kunst, eine Möglichkeit gefunden zu haben, sich auszudrücken und sich damit auch von dem zu befreien, was sie quält. Und auch in dem Roman, um den es nun gehen wird, da kommt der Kunst eine wesentliche Rolle zu auf dem Weg, den eine junge Frau einschlägt. Nicht in der Psychiatrie in diesem Fall, aber in der Psychotherapie. Und das ist ein durchaus lustvoller Weg. Meine Freundin Natalia heißt der Roman. Geschrieben hat ihn die 1976 geborene Laura Lindstedt. Die wird in ihrer Heimat Finnland von der Kritik hoch gelobt und wurde bereits vielfach mit Preisen bedacht, unter anderem für ihren zweiten Roman mit der höchsten finnischen Auszeichnung für Literatur, dem Finlandia-Preis. Hierzulande kann man Laura Lindstedt nun mit ihrem dritten Roman entdecken. Corinne Olowski stellt meine Freundin Natalia vor.
Natalia hat ein Problem. Sie denkt ständig nur an Sex. Kein erotisches Abenteuer scheint sie zu befriedigen. Auch ihre Vorliebe für schwulen Pornos verblasst irgendwann. Ein gesundes Verhältnis zu Männern kann sie gar nicht mehr aufbauen.
Ihre Liebhaber waren das schlimmste Gift für sie. Gleichzeitig waren sie für ihr Leben Salz, Zucker, Marzipan, Umami. Sie sind weg und doch sind sie in meinem Kopf, sagte Natalia. Je mehr ich sie küsse, desto weniger sind sie da. Und in mir ist kein Platz mehr für irgendeinen logischen, brauchbaren Gedanken, weil mein Kopf voll ist von diesen Liebhabern.
Sie sucht Hilfe bei der Psychotherapie, bei einer Person, deren Name und Geschlecht nicht gelüftet wird. Und diese Mehrdeutigkeit ist durchaus erwünscht. Der Doktor, wie Natalia ihr gegenüber nennt, verspricht ihr mit einer selbstentwickelten Behandlungsmethode, der sogenannten Schichtungstherapie, zu helfen. Die Diagnose eindeutig F52.7, Hypersexualität. Jede Woche soll sie nun assoziativ schreiben und dabei vorgegebene Hilfswörter benutzen. Kapitel für Kapitel wollen sie so zum Kern ihres Problems vordringen.
Der Schmerz bekommt Risse und aus ihnen werden Worte heraussprudeln. Es wird ihre ureigene Sprache sein. Das, was sie unter meiner Anleitung auf ihre Obsession zu legen lernen werden, befindet sich hinter den Bildern, die ihre Schmerzen verursachen.
Natalia löst ihre Schreibaufgaben äußerst kreativ, kombiniert sie mit Anspielungen auf Philosophie, Kunst und Literatur. Nicht nur von Zeitgenossinnen wie die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist, sondern auch von historischen Persönlichkeiten wie Simone de Beauvoir oder Niki de Saint-Phalle, deren Handschrift sie imitiert und deren Schriftbilder als kalligraphische Meditationen im Buch abgedruckt sind.
Natalias beispielhafte Lösung der Aufgabe hätte eigentlich große Freude in mir wecken müssen. Schließlich hatte Natalia alles so gemacht, wie ich ihr aufgetragen hatte, und zwar viel sorgfältiger als erwartet. Aber etwas störte mich. Aus ihren Erzählungen konnte ich keinerlei Schmerz heraushören. Weder vergangenen noch gegenwärtigen. Die Erzählungen waren zu vollständig, zu genau und zu flüssig, zu leicht verdaubar.
Natalia ist eine hochspannende Erzählerin, impulsiv und herausfordernd. Und irgendwie schafft sie es, ihren Doktor mit ihrem Auftreten jede Sitzung mehr um den Finger zu wickeln. Zwischen ihnen besteht von Anfang an eine rätselhafte Spannung. Kann man Natalias wilden Erzählungen eigentlich trauen? Wer hat hier die Macht über wen und wer hat die Geschichte überhaupt im Griff? Natalia mit ihrer impertinenten Erscheinung oder die behandelnde Person, die sie deutet?
In einer traditionellen Therapie hätte ich nach so einer Geschichte meine Aufmerksamkeit als erstes Natalias Äußerung gewidmet, dass sie im Alter von 11 Jahren begonnen hatte, sich selbst zu befriedigen. Höchstwahrscheinlich hat das in ihr, wie in nahezu allen Kindern, ein tiefes Schuldgefühl erzeugt. Andererseits hätte ich in einer gewöhnlichen Therapie niemals so eine Geschichte zu hören bekommen.
Die Ursachen scheinen tatsächlich in Natalias Kindheit zu liegen, die früh erlebt, wie Frauen sexualisiert werden. Verzerrte Münder verkommen zu dunklen Löchern, die Männer oral befriedigen. Zu verfolgen, wie Natalia ein intellektuelles Spiel treibt, ja wie ein fiktiver Charakter an der eigenen Autofiktion schreibt, ist äußerst unterhaltsam und clever gemacht. Woher kommen die Lüste von Natalia und wie kann ihre Scham therapiert werden? Natalias Fall wird zu einer Detektivgeschichte, zu einem Krimi ohne Leiche, in der das Erzählen selbst zur Verführung wird. Und sie weiß, wie man Wörter in Bilder verwandelt, wie sie beeindrucken kann.
Für mich ist nichts das, wonach es auf den ersten Blick aussieht. Ein Psychopath ist kein Psychopath, sondern der Anstoß für eine große Geschichte. Eine Kartoffel ist keine Kartoffel, sondern Symbol für die Schwere des Seins. Wenn ich an meinen Vater denke, wie er auf seinem Hocker sitzt und Kartoffeln schält, bin ich unweigerlich gerührt. Es war hypnotisierend. Schwere und Leichtigkeit zur gleichen Zeit.
Laura Lindstedt gelingt mit ihrem Roman »Meine Freundin Natalia« ein rasantes Kammerspiel über das weibliche Begehren. Großartig übersetzt von Maximilian Moormann, der gekonnt fantasievolle Wortspiele und die temporeiche Sprache der Autorin ins Deutsche überträgt. Die Lektüre offenbart, wie schwer es für Frauen sein kann, sich selbst zu genießen, wenn man von klein auf nicht darin unterstützt wurde. Ja, wie unterdrückend die heteronormative Matrix sein kann. Es zeigt aber auch, welch therapeutische, selbstermächtigende Wirkung die Sprache und die Kunst im Allgemeinen hat. Wer Wörter zu verwenden weiß, hat die Macht. Und das gilt auch für diesen Roman.
Das sagt Corinne Orlowski über den Roman »Meine Freundin Natalia« von Laura Lindstedt. Aus dem Finnischen übersetzt hat das Buch, sehr gelungen, wie wir gehört haben, Maximilian Moormann. Erschienen ist es bei DTV, 256 Seiten, 22 Euro. Die Bouquinistes sind aus dem Pariser Stadtbild nicht wegzudenken. Sie sind eine Institution. Aber nun scheint diese Institution ins Wanken zu geraten. Vor der Sendung habe ich über die schwierige Lage der Bouquinistes mit meiner Kollegin Christiane Käs in Paris gesprochen. Und ich habe sie zunächst gebeten, dass sie für all jene, die noch keinen antiquarischen Schatz am Seine-Ufer geborgen haben, doch kurz noch einmal erzählt, was das überhaupt genau sind, die Bouquinistes.
Ja, wer schon mal in Paris war, kennt sie wahrscheinlich. Es sind diese Bücherstände entlang der Seine, große grüne Kästen, installiert auf den dicken Mauern am Flussufer. Aus Metall sind sie, in einem dunklen Grün gehalten. Und wenn dann die Betreiber kommen, dann werden diese riesigen Kisten aufgeklappt. Ja, und jeder, der vorbeikommt, kann dann stöbern in den Auslagen. Es werden vor allem alte Bücher verkauft, oft Klassiker der französischen Literatur. Gewöhnlich kosten die auch nicht viel, da sind richtige Liebhaberstücke dabei. Leute reisen aus der ganzen Welt an, um da Werke zu finden, die sie sonst nicht bekommen. Neben den Büchern werden auch alte Gravuren oder Briefmarken verkauft. Mittlerweile findet man in diesen Auslagen auch Souvenirs. Das kommt allerdings nicht so gut an bei den alteingesessenen Bouquinistes. Die sind sehr stolz auf ihre Tradition und finden, in diesen Ständen sollten wirklich nur alte Bücher verkauft werden. Die legen auch sehr Wert auf ihr Image. Und es gibt auch strikte Regeln, die die Stadt Paris vorgibt, die auch diese Stände vergibt mit einer Lizenz von 5 Jahren. Und da ist die Vorgabe, es muss wirklich ein Buchhandel bleiben.
Alteingesessen, haben Sie jetzt gerade gesagt, wie lange gibt es diese Tradition denn schon?
Also die Buchhändler stehen schon seit 500 Jahren in Paris und mit dieser langen Vorgeschichte sind die Bouquinist 2019 immaterielles Kulturerbe nach UNESCO-Konvention geworden. Diese Metallkisten, so wie sie heute sind, gibt es seit 1891. Damals ist den Händlern erlaubt worden, dass sie Ware in abschließbaren Kisten über Nacht vor Ort lassen dürfen. Seit 1900 haben sie diese typische grüne Farbe, angelehnt an die Metrozüge, die waren damals in der gleichen Farbe gestrichen. Heute gibt es an die 900 Bücherstände, verteilt über 3 Kilometer, vor allem um die Ile de la Cité. Etwa 200.000 Bücher werden angeboten, hat man geschätzt. Der Name übrigens kommt aus dem Flämischen. Bouquin heißt kleines Buch und im Französischen wurden daraus die Bouquinist. Unter den Buchhändlern kann man heute auch wahre Expertinnen und Experten für bestimmte Genres finden.
Aber darum sprechen wir überhaupt. Die Zukunft der Bouquinist, die scheint unsicher zu sein. Wieso das? Eigentlich hört man doch, dass jetzt seit Corona das Lesen von Büchern eine wahre Renaissance erlebt.
Ja, aber es ist auch genau die Corona-Krise, die den Bouquinist stark zugesetzt hat. In Frankreich war ja im Frühjahr 2020 ein sehr strikter Lockdown, unter dem fast alle Geschäfte gelitten haben. Aber die Bouquinist ganz besonders, weil sie angewiesen sind auf Laufkundschaft und vor allem auf Touristen. Der Bouquinist Philippe Legendre hat damals auf dem Höhepunkt der Pandemie im französischen Fernsehen das so auf den Punkt gebracht. Es gibt viel weniger Kunden, das ist klar, vor allem weil die Grenzen geschlossen sind. Es gibt keine Touristen mehr aus den USA oder anderen Ländern, die außerhalb Europas liegen, aus Lateinamerika oder Afrika. Ja, und damals in dieser dramatischen Lage, da hatten sich die Bouquinist auch etwas einfallen lassen. Etwas, das auf den ersten Blick gar nicht so zu ihnen passt. Sie haben damals eine Internetplattform zur Bestellung von Büchern eingerichtet. Aber auch wenn die Situation mittlerweile wieder ganz anders ist, es ist einfach ein finanzielles Loch geblieben und mittlerweile gibt es auch leere Stände, die nicht mehr betrieben werden.
Und was tut die Stadt Paris jetzt, um diese Bouquinist zu retten oder zu unterstützen?
Also es läuft seit Juni letzten Jahres eine Online-Petition, die ist allerdings geschrieben worden von einer Studentin und einem Studenten aus Bordeaux mit der Unterstützung der Vereinigung der Bouquinist. Die Überschrift heißt Rettet die Buchhändler, das ist eine Herausforderung für die Zivilisation. Und darin heißt es dann sehr eindringlich und auch dramatisch, man wolle sich Gehör verschaffen als diejenigen, die ihre Verzweiflung nicht ständig im Fernsehen ausdrücken oder in den sozialen Netzwerken. Die Bouquinist würden einen einzigartigen Platz einnehmen in der kollektiven Vorstellungswelt. Ihre Geschichte sei ein echtes Epos und dennoch seien sie dabei zu sterben. Es wird darauf verwiesen, dass sie immer wieder in der Geschichte zu kämpfen hatten, weil zwischendurch die jeweiligen Machthaber ihnen verboten haben, ihren Beruf auszuüben. Aber sie haben immer überlebt, weil die Bevölkerung die Bouquinist unterstützte mit dem Argument, die verschönern unsere Stadt. Und in der Petition heißt es, die Bouquinist lebten vor allem vom gemeinsamen Geist der Literaturliebhaber, die selbst im Zeitalter des digitalen Augenblicks immer noch zwischen den vergilbten Buchseiten der Jahrhunderte den Sinn der Ewigkeit suchten. Also sehr poetisch. Ja, und schlussendlich werden die Menschen dazu aufgerufen, spazieren zu gehen, die Bücherstände zu besuchen und sich von den Büchern verführen zu lassen. Aber es stehen eben auch Stände leer. Die Stadt hat jetzt 18 leerstehende Stände ausgeschrieben. Bis zum 18. Februar kann man sich mit einem Dossier bewerben. Das Auswahlkriterium ist vor allem die Motivation, aber natürlich auch ein bisschen die Wirtschaftlichkeit. Man will sich aber bei der Stadt Zeit lassen, auch wirklich den oder die Richtigen auszusuchen.
Ja, das sagt Christiane Käs über die Lage der Bouquinist. Hoffen wir also, dass diese wirklich fabelhafte Tradition bewahrt werden kann und dass wir spätestens im Frühjahr dann nach Paris reisen werden und an den Buchständen stöbern. Und bis dahin empfehle ich, dass Sie sich auf der Homepage der Bouquinist, von der Christiane Käs gesprochen hat, umsehen. bouquinistdeparis.com. Bouquinist de Paris in einem Wort lautet die Adresse. Herrlich, ich habe das vorhin gemacht. Allein die Abbildung der Cover, ganz großartig. Und mit dieser dringenden Empfehlung geht der Büchermarkt zu Ende. Hier folgt Forschung aktuell mit meinem Kollegen Ralf Krauter. Da geht es unter anderem um ein neues Verfahren, das bei Depressionen helfen soll. Einen guten, vor allem einen Lektüre gesättigten Tag wünscht Wiebke Poromka.